Willkommen bei Freakradio am Mikrofon, begrüßt Sie Christoph Dirnbacher. Unser Thema heute: Studieren mit Behinderung. Zugangsbeschränkungen, Studiengebühren und Räume, die teilweise alles andere als barrierefrei sind. Was muss passieren, damit künftig mehr Menschen mit Behinderung einen akademischen Grad erlangen können? Darüber diskutiere ich mit meinen heutigen Gästen. Ich möchte den Anfang machen bei Frau Dr. Felicitas Plichter vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Frau Dr. Plichter, inwiefern arbeitet Ihr Ministerium daran, die Rahmenbedingungen für behinderte Studierende zu verbessern? Was gibt es da für Maßnahmen und Schwerpunkte diesbezüglich?
Wie Sie wissen und wie eine ganze Reihe Betroffener weiß, wird schon sehr, sehr lange massiv versucht, die Studienbedingungen an den Universitäten und Hochschulen für behinderte und chronisch kranke Studierende zu verbessern. Seit es die Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten gibt, im Universitätengesetz 2002, ist ein eigenes Thema Integration und Maßnahmen für behinderte und chronisch kranke Studierende. Die Behindertenbeauftragten sind weit ausgebaut worden. Ich weiß, dass das noch immer für die Betroffenen zu wenig ist, aber von 22 Universitäten, wenn ich die Donau-Universität mitrechne, haben 17 Universitäten Behindertenbeauftragte. Es gibt eine breite Palette von finanziellen Studienunterstützungen bis hin zur persönlichen. Manche Universitäten bevorzugen allerdings auch individuelle Unterstützungen. Dann, wenn sich ein Studierender meldet und sagt, ich brauche Unterstützung.
Zum Melden kommen wir gleich. Das ist nämlich einer der zentralen Punkte, der immer wieder zu Schwierigkeiten führt. Zunächst würde ich gerne Frau Katharina Mühlebner vorstellen. Frau Mühlebner, Sie haben vor circa einem Jahr Ihr Pädagogikstudium abgeschlossen.
Richtig.
Was waren denn die größten Hürden auf dem Weg zum akademischen Grad?
Eigentlich kann ich nur einzelne Ereignisse schildern. Es waren hauptsächlich Barrieren baulicher Natur, die ich jetzt als besonders kritisch erlebt habe. Wie zum Beispiel einmal war ein Vorfall: Der Lift im NIC wird um 8 Uhr abgestellt und die Vorlesung dauert aber, das Seminar dauert aber bis 22 Uhr und das im vierten Stock war es, glaube ich. Und dann haben wir am Vortag zum Beispiel ausgehandelt, dass die Lifte länger sind. Nur dann, als wir dann runterfahren wollten, waren sie trotzdem schon abgestellt. Dann musste wieder jemand anrufen, der dann kommt. Oder zum Beispiel, wo früher Pädagogikinstitut war in der Garnisongasse, da waren ja auch sehr viele Stufen und der Lift war sehr, sehr eng und hat auch manchmal nicht funktioniert und die Toilettenanlage war auch viel zu eng. Und oder ein Hörsaal, ich kann mich erinnern, ich wollte ganz zu Anfang eine Vorlesung, ich weiß nicht, war das der Hörsaal 47 im großen Institutsgebäude, wollte ich machen und da hat es geheißen, der wäre gar nicht zugänglich. Also es gäbe keinen Lift und man müsse sehr viele Stufen überwinden. Lassen Sie die Vorlesung lieber. Das sind so Ereignisse, die ich schildern kann.
Das sind wahrscheinlich dann Aussagen, die man lieber nicht hören würde, oder?
Nein, außerdem sehr seltsam, weil man sich dann denkt, ja, könnte man, na gut, wegen einer Person verlegen, aber man findet es gut, es ist ein älteres Gebäude jetzt, aber wenn man gerade am Anfang des Studiums ist und gleich bei einer Vorlesung hört, die ist gar nicht zugänglich, wo man sich schon gefreut hat, dass man den ersten, quasi seinen ersten Stundenplan ausgearbeitet hat zu Hause und sich sehr auf die Vorlesungen freut. Und dann hört man, man kann die sehr schwierig besuchen, weil die eben so schlecht zugänglich ist. Und das ist dann schon, gibt einem ein bisschen einen Dämpfer, aber man wurschtelt sich halt irgendwie durch.
Durchwurschteln ist das eine, qualifizierte Beratung. Das andere, das führt uns zu Frau Ruth Scheiber. Sie sind Behindertenbeauftragte an der BOKU Wien. Deckt sich das, was Frau Mühlebner gerade erzählt hat, mit Ihren praktischen Erfahrungen?
Ja, zum Teil schon. Also wenn ich das Stichwort barrierefreie Zugänge gleich aufgreifen darf. Also wie viele Universitäten haben auch wir alte Gebäude, teilweise auch unter Denkmalschutz stehend. Und da sind natürlich die barrierefreien Zugänge noch nicht so, wie man das gerne hätte. Also wir sind natürlich bemüht, Rampen zu installieren, auch Lifte, die noch länger gehen als bis 20 Uhr, beziehungsweise dass es dann da, in dem Fall wäre es bei Ihnen dann eine individuelle Lösung mit dem Portier, dass man sich da absprechen könnte. Aber generell, es gibt die Barrieren auf den Universitäten nach wie vor, ja, aber nicht nur baulich, sondern auch leider organisatorisch und strukturell bedingte Barrieren.
Barrieren, Stichwort für Matthias Schmuckerschlag. Herr Schmuckerschlag, Sie sind Student der Slawistik.
Ja.
Und haben welche Behinderung, darf ich das auf Sendung erfragen?
Ich bin vollblind.
Inwiefern sind Sie mit Barrieren konfrontiert, wenn Sie Ihr Studium absolvieren möchten?
Das hat normalerweise nichts mit baulichen Barrieren zu tun, sondern eher mit die Frage, also die sich immer stellt, ist, gibt es eine Moodle-Plattform, also heißt, gibt es digitale Skripten? Ja, das ist eigentlich eine so der wichtigsten Fragen, nach denen, anhand derer man sich auch die Vorlesungen aussucht und so. Das ist eigentlich so die Hauptfrage. Manchmal ist es schwer, einen Hof zu finden oder so, weil wir im alten AKH sind, das ist Slawistik und das ist in so Höfen aufgeteilt. Und da gibt es oft Vorlesungen, die in anderen Höfen sind, aber das ist alles lösbar, soweit. Das wirkliche Problem sind Skripten und Skriptenaufbereitung sozusagen an der Hauptuni, also Uni Wien, geht sich gerade noch aus. Das ist einfach zeitverzögernd. Also Barriere, kann man, wie man es definiert, aber es ist verzögert halt sinnlos. Also würde man schneller die Skripten kommen, würde ich oft weiterkommen auch. Und zwar schneller in kürzerer Zeit die Prüfungen absolvieren können auch. Wobei ich nicht sprechen kann für, ich sage jetzt mal, also im Hauptgebäude weiß ich nicht, ob man da immer alles erreicht als Blinder und so. Ich weiß es jetzt nur von uns, von der Slawistik und vom Campus eigentlich.
Das heißt, Sie suchen sich überspitzt formuliert die Vorlesungen nicht nur danach aus, was Sie interessiert, sondern auch und besonders nach dem Gesichtspunkt, wo kriege ich barrierefreie Unterlagen?
Ja, beides. Wobei die meisten, interessanterweise, sind gerade die Vorlesungen, die interessant sind, oft mit digitalen Unterlagen gesegnet. Das dürfte auch damit zusammenhängen, ich meine einfach modernere, wie soll man sagen, moderne Unterrichtsformen. Einfach Professoren, die gar nicht mit der Plattform wirklich umgehen können, die werden immer weniger. Das ist eigentlich nicht das Problem. Generell später, also sozusagen im Verlauf der Diskussion, würde ich noch darauf gerne eingehen, die Heranführung ans Studium und so weiter. Also das ist eigentlich für uns die Hauptbarriere aus vollblinden Sicht, dass es einfach die Heranführung nicht passt.
Wenn Sie Heranführung sagen, meinen Sie auch damit den Weg zur Matura, wenn ich das richtig im Kopf habe?
Den Weg zur Matura, den Weg überhaupt eine Beratung, dass man vielleicht sowas wie studieren könnte und nicht nur Masseur oder Telefonist wird. Und das ist eigentlich ziemlich ärgerlich, dass es überhaupt keine Infrastruktur gibt, geschweige denn die Integration, da ist überhaupt aus. Selbst in der Blindenschule, wo ich also war, gibt es absolut keine Art von Beratung oder Heranführung daran, dass man eine Matura machen könnte. Angeboten wird es im BBI sowieso nicht, was weiter nicht schlimm sein müsste, wenn man kooperiert mit irgendwem, der es anbietet. Aber es müssten im Prinzip die, die machen wollen, Privatschule machen oder sich eben integrieren mit viel Glück, dass es einen eine Schule nimmt und darauf hat man keinen Anspruch. Und das ist halt wirklich die größte Hürde für die Sehbehinderten- und Blindenwelt generell.
Last but not least möchte ich Ihnen vorstellen, Frau Petra Weber. Sie arbeiten beim IHS und haben unlängst eine Studie zur Situation behinderter Studierender publiziert, daran mitgearbeitet. Wie schaut es denn aus mit dem Qualifikationsniveau der behinderten Studierenden und welche zentralen Fakten haben Sie denn bei dieser Studie gefunden?
Wir haben 2011 im Rahmen der Studierendensozialerhebung einen umfassenden Frageblock gehabt für Studierende mit Beeinträchtigung und Behinderung. Es ist dabei so, dass sich nicht alle Studierenden mit Beeinträchtigung zu der Gruppe der, also ich sage jetzt mal von den Beratungsangeboten angesprochen fühlen. Der Bekanntheitsgrad und auch die Nutzung der Behindertenberatungsstellen ist relativ gering. Die psychologische Studierendenberatung ist etwas bekannter, aber es ist einfach vor allem für Studierende, die eine Allergie haben, chronisch erkrankt sind oder beeinträchtigt sind oder auch eine Teilleistungsstörung haben, sich häufig von diesen Angeboten nicht angesprochen fühlen und sich zu der Gruppe auch gar nicht zugehörig fühlen.
Das heißt, laienhaft ausgedrückt, diejenigen, die eine Behinderung haben, die man nicht am ersten Blick erkennt, fühlen sich der Gruppe oftmals nicht zugehörig und deklarieren sich nicht als solche. Kann man das so zusammenfassen?
Genau. Um jetzt die Ergebnisse ein Stück weiter zu interpretieren, würde ich sagen, es geht dabei auch um die diskursive Konstruktion der Gruppe und inwieweit sich die Betroffenen dann da in dieses Begriffsbündel sozusagen einordnen können. Ja.
Frau Dr. Pflichter, Sie haben jetzt bei den Ausführungen Ihrer Vorrednerin ein bisschen mit den Augen gerollt. Warum?
Weil es immer wieder dasselbe herauskommt. Und es ist ganz einfach eine Herausforderung an alle Betroffenen, die mit Inklusion, mit Integration zu tun haben. Es braucht eben noch viel, viel mehr, was man so als Schlagwort Bewusstseinsbildung nennt. Und es braucht noch viel, viel mehr Ermunterung, dass sich Studierende, aber auch die, die dafür vorhanden sind, ihnen zu helfen, dass sich die an diese Stellen wenden. Es wird sich nichts ändern, noch dazu bei steigenden, nicht sichtbaren Behinderungen, wenn sich die Leute nicht an die Stellen wenden, die für sie etwas unternehmen könnten. Und ich weiß natürlich auch, dass die Stellen, die an den Universitäten und Hochschulen sich speziell für diese Menschen engagieren, auch noch mehr in die universitäre Öffentlichkeit, aber auch in die rundum, in die Schnittmenge zwischen vorangehender Bildung und dann weiterführender Bildung einmischen. Aber es gibt zum Beispiel auf der BEST, die Studien- und Berufsinformationsmesse, einen eigenen Stand, wo das immer wieder angesprochen wird. Wahrscheinlich muss man noch viel, viel mehr tun und deshalb habe ich die Augenbrauen gehoben, weil es halt immer wieder dieselben Ergebnisse sind.
Ich glaube, die Studie gibt es seit 2002, wenn mich nicht irrt. Mhm, ja. Also jetzt doch schon knapp 10 Jahre.
Ja.
Hat sie während dieser 10 Jahre etwas verändert, wenn Sie so zurückblicken?
Es gibt Angebote, es gibt Möglichkeiten der Hilfe und es gibt zum Beispiel auch Fernstudienelemente, E-Learning und so weiter, um das vielleicht zu erleichtern. Viele Studierende zum Beispiel wenden sich, oder viele, ungefähr ein Viertel versucht, eventuelle Schwierigkeiten gleich direkt mit der Lehrveranstaltungsleitung auszumachen oder Lösungen zu finden. Also ich denke, es wird schon viel getan.
Vorher war so der Punkt Ihrer Vorrednerinnen war, dass es alle 3 Jahre eine Erhebung bezüglich der Situation von Studierenden mit Behinderung gibt und dass sich immer wieder dieselben Fakten herauskristallisieren, also dass sich jene, die Services in Anspruch nehmen könnten und Unterstützungsangebote vorfinden, nicht als behindert unter Anführungszeichen deklarieren. Haben Sie diese Erfahrung bei Studienkollegen auch gemacht?
Also dazu würde ich gerne 2 Sachen sagen. Erstens, auf der Slawistik, glaube ich, gibt es außer mir keinen zweiten behinderten Studenten, somit habe ich keine behinderten Studienkollegen. Zweitens, das betrachten wir zumindest als Blinde und Sehbehinderte als Problem, dass auch immer wieder sich die Frage stellt, wer ist überhaupt behindert im Sinne wirklich einer Behinderung und wer fällt unter barrierefrei studieren, obwohl er eigentlich keinen Behindertenausweis hat. Und ich meine, es ist schon so, dass man das aus unserer Sicht eigentlich wirklich abgrenzen müsste. Das hat sich auch bei diversen Diskussionen immer wieder gezeigt. Ich meine, die Frage ist man als behinderter Studierender eingestuft und so weiter. Und ich meine, da kriegt man natürlich auch die ganzen Vorzüge, wie keine Studienbegrenzung, also Studienzeitbegrenzung sozusagen und so weiter. Es fallen viele Leute unter barrierefrei studieren, die aber nicht behindert sind aus unserer Sicht. Ich kenne eher nicht das Problem der Deklaration. Also in unserem Sehbehinderten und Blinder wird sich deklarieren, aus meiner Sicht.
Das heißt, wenn ich es jetzt verkürzt formuliere, sagen Sie, wenn ich es jetzt verkürzt formuliere, stehen Sie auf dem Standpunkt, wer keinen Behindertenausweis hat, soll auch Vergünstigungen, die mit einer Behinderung einhergehen, eben zum Beispiel veränderte Prüfungsmodalitäten oder Studienzeitverlängerung, nicht bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
Er kann durch Studienverlängerungen bekommen und solche Dinge. Das ist nur, ich finde, es wird sonst zu schwammig und das ist sicher von Nachteil. Ab wann, wo wird dann gar die Grenze gezogen?
Was sagen die anderen an diesem Tisch Sitzenden zu diesem Vorschlag, die Grenzen enger zu ziehen?
Ich kann Ihnen einfach leider nicht folgen. Ich weiß nicht, soll ich das Hörgerät rausgeben?
Ist jetzt besser mit Hörgerät, weil sonst...
Ich glaube.
Weil sonst machen wir es so, dass ich einmal Ihre Mitdiskutantinnen frage, was Sie von diesem Vorschlag halten.
Nein, jetzt geht's. Okay, Entschuldigung.
Den Sie gerade eingebracht haben. Hören Sie uns wieder?
Ja, jetzt höre ich Sie. Jetzt.
Wunderbar. Jetzt. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag, die Grenzen enger zu ziehen, Frau Mühlebner beispielsweise?
Es ist zwiespältig, weil ich mir denke, zum Beispiel starke psychische Beeinträchtigungen, die auch den Biorhythmus der Person und die Müdigkeit und die Leistungsfähigkeit beeinflussen, sind schon eine Einschränkung, auch wenn man sie jetzt nicht körperlich sieht oder wenn sie sich jetzt... Es ist schwierig.
Ein Handzeichen?
Ja, ich wollte nur sagen, also ich glaube nicht, dass sich da die generell eine Behinderung auf eine körperliche oder so Behinderung beschränken muss. Ich glaube, dass man auch, ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit der Behinderten, also Ausweisberechtigung sozusagen, ab wann man diesen Behindertenpass haben darf vom Bundessozialamt. Ich finde, die Frage ist schon nur trotzdem die, kann es irgendwen geben, der will irgendwie studieren, hat aber Prüfungsangst und erleichtert sich so unter Umständen durchaus die Modalitäten. Und das ist halt die Frage, wenn man das so schwammig macht, ob dann sozusagen abgegrenzt werden kann, wo dann Schluss ist.
Ich glaube, ganz ohne ärztliches Attest geht das ja nicht. Also wenn ich zu Ihnen komme, Frau Scheiber, und sage, ich habe eine psychische Behinderung, ich hätte gern länger Zeit und andere Modalitäten, werde ich die ja nicht kriegen ohne ärztlichen Nachweis, oder?
Ich wollte schon vorher einen Einwurf machen, ja. Es ist so, man muss normalerweise ein ärztliches Attest oder Gutachten bringen, dass man dafür dann, ich meine, wir haben von der Gruppe der psychisch Beeinträchtigten, genauso natürlich auch die chronisch Kranken, Menschen haben ja sehr viele Schwierigkeiten im Studienalltag und natürlich müssen wir da die Unterstützung auch und Hilfestellungen leisten. Und da gibt es eben ganz strenge Vorgaben, wie das ist mit den Gutachten, entweder ein psychologisches Gutachten oder fachärztliches Gutachten bringen. Da braucht es nicht nur der Behindertenpass, zählt dann. Und natürlich haben es die Leute leichter, die jetzt natürlich einen Rollstuhl haben oder blind und sehbehindert sind, die sehe ich, das merke ich als Lehrbeauftragter auch. Die anderen sieht man ja nicht und die haben aber genauso einen Anspruch und brauchen auch unsere Unterstützung als Behindertenbeauftragte.
Frau Dr. Plichter, würden Sie noch gern was ergänzen?
Mir ist aufgefallen bei den Wortmeldungen jetzt, dass es so zeigt, was für Diskrepanz zwischen Integration und Inklusion vorhanden ist. Weil wenn ich Inklusion haben möchte als Ziel, dann würde das alles kein Thema sein. Aber in dem Moment, wo ich sage, also ich rittere um bestimmte Ressourcen, dann muss ich ganz einfach bestimmte Ausgrenzungen vornehmen. Und das ist meiner Meinung nach schon ein Problem. Aber ich darf Sie vielleicht insgesamt beruhigen, es hat nur ein verschwindend geringer Anteil behinderter Studierender einen Behindertenpass, nämlich aus den von mir schon erwähnten Sorgen vor Diskriminierung, vor Vorurteilen, vor Stigmatisierung. Und daher glaube ich, ist das eigentlich gar nicht notwendig, so intensiv zu diskutieren.
Also wenn ich Sie richtig zusammenfasse, so existiert diese Gefahr, die der Herr Schmuckerschlag gerade beschrieben hat, aus Ihrer Sicht zwar in der Theorie, aber in der Praxis ist es nicht relevant.
Ja, genau.
Vielleicht darf ich da noch ergänzen. Also wir haben insgesamt 12% der Studierenden, die angeben, eine Beeinträchtigung zu haben, die sie auch wirklich im Studium beeinträchtigt. Also das ist jetzt, sage ich mal, auch nicht die Mehrheit, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass jemand das instrumentalisieren würde oder eine Krankheit vorschieben würde, um sich bei Prüfungen Erleichterung zu verschaffen oder so. Also ich glaube, es geht da um eine Gruppe, die sich selbst auch wirklich als beeinträchtigt bezeichnet oder von sich auch angeben kann, dass sie eine Beeinträchtigung haben. Und ich glaube, dass man das auch ernst nehmen kann, ja.
Also nur 12% aller von Ihnen befragten Studierenden, ich glaube, es waren 44.000, wenn ich es richtig im Kopf habe, geben an, eine Behinderung zu haben.
Eine Beeinträchtigung, die sie im Studium beeinträchtigt, ja.
Und was sind so die häufigsten Beeinträchtigungen, die von Ihnen dokumentiert wurden?
Die größte Gruppe sind Studierende mit psychischen Beeinträchtigungen. Das ist ungefähr ein Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel. Chronisch-somatische Beeinträchtigungen mit einem Viertel. Allergie- und Atemwegserkrankungen mit 10%. Und dann folgen ich nenne das jetzt mal die klassischen Beeinträchtigungsarten. Mobilitätsbeeinträchtigung 5%, Sehbeeinträchtigung 4% und Hörsprach- oder Sprechbeeinträchtigung sind 3%. Und eine wichtige Gruppe, die wir 2011 jetzt erstmals, extra ausweisen können, sind Studierende mit Teilleistungsstörung. Das sind 4%. Und auch die haben vor allem mit den Prüfungsmodalitäten häufig Schwierigkeiten, die auch wirklich Studienverzögerungen zur Folge haben können. Ja.
Ich würde jetzt gerne ein bisschen auch noch zu sprechen kommen auf die Barrierefreiheit der österreichischen Universitäten und Fachhochschulen. Wie schaut es Ihrer beruflichen Erfahrung nach aus, Frau Dr. Plichter? Wie groß ist der Nachholbedarf?
Ja, es ist ja schon gesagt worden, dass es darauf ankommt, ob das ein Neubau ist, ob das ein noch zu barrierefrei zu gestaltendes Gebäude ist oder ob es ein Gebäude ist, das unter sogenanntem Denkmalschutz steht. Die Universitäten und Hochschulen haben die Gestaltung barrierefrei, ihre Gebäude barrierefrei zu gestalten, eine Fristerstreckung wegen des Budgets auf 2019. Im Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012 bis 2020 ist das ein Thema, wie nicht nur bei den Universitäten, sondern bei allen öffentlichen Gebäuden. Und ich kann nur sagen, ich persönlich hoffe, dass sich das halt ganz einfach ausgeht. Das ist derzeit, das haben die Kolleginnen und Kollegen schon eindeutig bewiesen, indem sie Beispiele genannt haben, dass es derzeit noch nicht so ist, noch nicht überall so ist. Das ist bekannt, aber die Universitäten sind wirklich dran, Barrierefreiheit in ihren Gebäuden und auch vor allem in der Infrastruktur, auch die Web-Accessibility, das ist ja nicht nur Gebäude, ja, das ist die gesamte Infrastruktur und die Studienmaterialien, dass sie da dran sind.
Frau Müllhemner, liegt Ihnen ein Kommentar auf den Lippen? Oder habe ich das falsch interpretiert?
Ja, ich muss auch sagen, es ist jetzt gemessen jetzt am Studienanfang von mir und jetzt dann ist es besser geworden. Die Pädagogik ist übersiedelt in die Sensengasse. Die Sensengasse ist sehr gut barrierefrei. Es gibt mehrere sehr große Lifte. Es gibt Behindertenklos auf fast jedem Stockwerk. Es hat sich schon was bewegt seit meinem Anfang und meinem Ende. All die Veränderung kam erst zum Ende hin.
Gut, Scheiber, haben Sie auch noch Ergänzungen, weil Sie vorhin genickt haben, wie Frau Dr. Pflichter gesprochen hat?
Ja, nein, ich kann das nur aus meiner Erfahrung von der Universität für Bodenkultur sprechen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade zwei große Gebäude im Umbau, da wird das alles nachjustiert und es kommt zum Beispiel ein taktiles Leitsystem wird jetzt da gelegt. Das war bis dato nicht möglich, dass blinde Leute wirklich sich zurechtfinden, wenn die nicht geführt werden mit einer zweiten Assistenzperson. Jetzt ist es dann doch möglich, also es wird hoffentlich der Abschluss 2014, 2015 soweit sein, dass die Personen selbstständig zu den wichtigsten Infopoints kommen, wie die Studienabteilung, zum Portier, zum Festsaal einmal, das ist im Hauptgebäude. Und ich finde das schon mal ein sehr großer Fortschritt für das Selbstbestimmte. Man hat auch die Gruppe der hörbeeinträchtigten Studierenden, haben wir noch gar nicht erwähnt. Da ist es natürlich von der Akustik sehr schwierig in den alten Gebäuden, in den alten Hörsälen. Aber auch da gibt es heutzutage Möglichkeiten, wie mobile Funkinduktionsanlagen anzukaufen oder teilweise natürlich auch in den Boden zu legen. Also die Universitäten sind schon sehr bemüht, da Step by Step, da die ganze Barrierefreiheit bis 2019, wenn möglich, zu schaffen.
Nur wenn jetzt das Problem erkannt wurde, die Universitäten ihr Möglichstes tun, schon Verbesserungen im Gange sind, stellt sich trotzdem die Frage, warum denn so wenige Studierende mit Behinderung tatsächlich zu einem akademischen Abschluss gelangen, Frau Müllhebner. Haben Sie da eine Theorie?
Also ich habe da folgende Theorie, dass doch die Schulen eine ganz große Rolle spielen. Ich meine, meine Schulzeit ist jetzt auch schon ein Zeitel her, und ich hatte da eine sehr für mich prägende Erfahrung in der Volksschulzeit, also dass zum Beispiel gesagt wurde, ich brauche nicht dieselben Bücher wie die anderen, weil ich wäre ja ein Integrationskind und die hätten immer die einfacheren Bücher. Und ich musste zum Beispiel ein halbes Jahr lang üben, wie man Kreise zeichnet, obwohl ich schon das Alphabet konnte, obwohl ich teilweise schon lesen konnte, weil es aber geheißen hat, ich weiß nicht, was die Begründung dafür war. Oder Mathematik war ich zum Beispiel immer ein Jahr hinten, weil es im ersten Jahr geheißen hat, ich bräuchte nicht, dass die dieselbe Mathematik noch nicht können, weil ich mit meiner Behinderung sei das zu anstrengend für mich. Und das wäre weil man gar nicht wüsste, was beruflich aus mir wird. Dann haben sich die Integrationslehrer geändert und dann wurde ich dann besser gefördert, dann wurde mir mehr zugetraut und dann hatte ich auch in der Mittelschule bin ich dann noch in einer Integrationsklasse gewesen, wo ich auch sehr stark gefördert wurde, wo alle hinter mir waren. Und im Gymnasium war ich schließlich so einfach in einer normalen Klasse ohne Integration und hatte bis auf ein leichtes Mathematikdefizit hatte ich keine Probleme in der Schule, wobei ich das auch darauf zurückführe, dass man mir eine Menge Selbstbewusstsein genommen hat im ersten Jahr.
Herr Schmuckelschlag, ich sehe die Hand in der Höhe. Und nehme an, es handelt sich um eine Wortmeldung.
Ja, genau. Und zwar würde ich da gerne ergänzen, also aus unserer Sicht ist es noch ein bisschen drastischer. Es gibt wirklich Leute sozusagen, die wirklich mit einer, ich würde fast sagen, gebrochenen Persönlichkeit dann entweder bis zur Matura kommen, wenn sie überhaupt kommen oder nicht. Und damit meine ich Folgendes. Ein Blinder sozusagen, wenn der zu früh integriert wird, wo die Persönlichkeit einfach noch nicht gebildet wurde, also alles, was vor der Pubertät ist sozusagen, wird immer gewohnt sein, erstens das schwächste Glied in der Kette zu sein. Das heißt, also ich meine, ich rede jetzt von der Integration, also runde Gamma auf Misslungen, runde Gamma zu, wird er gewohnt sein, einfach das schwächste Glied zu sein. Das heißt, er hat einfach absolut keine Referenzwerte. Dann wird maximal auf Beschulung Wert gelegt, wenn überhaupt, aber sicher nicht auf Freizeitgestaltung. Das heißt, er kann nicht in der Pause einfach rausgehen mit allen und seinen Spaß haben. Außer es wird gezielt drauf geschaut und gefördert. Es gibt ganz wenig starke Persönlichkeiten, die es trotzdem schaffen und sich dann halt sehr gut integrieren. Aber das sind halt eben wirklich die wenigsten und viele zerbrechen dran. Dann gibt es Stützlehrer, gerade in unserem Bereich, die, ich weiß nicht, ich würde sagen, keinen Qualitätsstandards entsprechen, von wegen, du brauchst dies nicht können und jenes nicht können. Genauso wie das vorige Beispiel auch war. Nur zum Beispiel ist Kurzschrift für uns Blinde wichtig, einfach zwecks schnelleren Mitlesen, zwecks auch ein Zeichensystem zu lernen, das man später brauchen wird. Gibt Stützlehrer, die sagen, man braucht es nicht. Und das ist auch zum Beispiel eine gute alte Debatte unter uns Behinderten, differenzierte versus also inkludierte oder so Schulbildung, wo wir als Sehbehinderte und Blinde eher für die differenzierte sind, weil auch zum Beispiel aus infrastrukturellen Gründen. Also wenn jetzt eine Braillezeile hin wird, dieses Gerät, was unter der Tastatur steht, für uns Blinde zum Mitlesen, extrem teuer, kostet, ich weiß nicht, ein paar tausend Euro. Wenn ich eine mitbringe, also sozusagen meine eigene, und die wird kaputt aus irgendeinem Grund, na, das wird ewig dauern, bis ich wieder eine neue bekomme. In einer Blindenschule geht man zum Admin und der gibt einem eine Eiche. Und das kann in einem Tag passieren, das kann in zwei Stunden passieren. Ja, ich wollte nur sagen, also eines Einzelnen würde ich nicht sagen, sondern von den wenigen Blinden, die darüber nachdenken, womit ich nicht meine Rolle jetzt überhöhen will oder so, sondern es ist einfach so, dass es ja eben wenig blinde Studenten gibt und da war die Frage auch ein bisschen, warum generell bei Behinderten, aber bei Blinden dürfte es halt signifikant nur weniger sein. Und das sind eben genau diese Dinge, wobei ich jetzt, wie gesagt, schon vorher darauf eingegangen bin, also BBI absolut, also auch keine Beratung in diese Richtung hin. Und das Zweite, was ich weiß nicht, ob es im Verlauf der Diskussion noch kommt, zum barrierefreien Bauen hätte ich nur noch gerne was gesagt, generell. Nicht, dass der Eindruck entsteht, und das kommt uns halt so vor. Barrierefrei wird oft verbunden mit physischen Barrieren, sozusagen, die man sieht. Da kann man dann eine Rampe bauen, da ist keine Stufe mehr da und dann ist die Barriere weg. Genau das nimmt uns aber zum Beispiel eine Orientierungsmöglichkeit und das verschwindet oft. Und das ist eigentlich ziemlich schlimm, sozusagen durch diese zum Beispiel Einebnung von Dingen, die vorher Stufen waren vorher, ist für den einen eine Belastung und unser Leid sozusagen dann die Rampen, dadurch, dass man dann sozusagen unter Umständen auf dem Gleiskörper steht oder so, weil das so schön eben ist und jeder glaubt, das ist barrierefrei und uns kann es in den Tod bringen. Und das ist also ein immer wieder vorhandenes Problem in Bezug auf Barrierefreiheit, weil unsere Barrieren einfach ein bisschen versteckter sind, weil die Sinnesbehinderung zum Beispiel, also wenn jetzt ein Professor auf die Tafel was schreibt, wird ich es nicht wahrnehmen können, außer er buchstabiert es und das muss man 3, 4, 5, 6 Mal oft erwähnen. Also das sind so eher unsere Barrieren, die die Partizipation am Unterricht natürlich genauso einschränkt.
Aber das ist ja, ich nenne es jetzt das alte Dilemma zwischen dem Rollstuhlfahrer, der keine Stufen haben will, und dem Blinden oder sehr Eingeschränkten, der Stufenerhebungen braucht, um sich zu orientieren. Ist das schlichtweg ein unlösbares oder nur ein Dilemma, das man mit guter Architektur, Leitsystemen in den Griff bekommen kann?
Eventuell könnte man ja, wenn eine Stufe wegfällt, ein anderes taktiles Mittel schaffen, wie zum Beispiel ein Leitsystem oder, ich bin jetzt baulich nicht so bewandert, aber ja, es müsste schon sein, dass da halt auch an so etwas gedacht wird.
Wollte ich nur sagen, ist das Hauptproblem auch. Also natürlich ist es möglich und das ist auch, war lange Zeit ein interner Konkurrenzkampf, der aber nicht notwendig ist, weil es wirklich, ich sage mal, 3 Zentimeter ist, glaube ich, so die Ö-Norm von kleinen sozusagen Stufen, die man auch mit einem Rollstuhl überspringen könnte und dem Blinden gerade noch genug Orientierung bietet mit seinem Taststock. Aber es geht ja um diese Wahrnehmung, dieses sozusagen barrierefrei, dann wird eins gemacht und wenn es dann umgesetzt ist, heißt es, es ist umgesetzt. Und dann kann man mal intervenieren und sagen, bitte, das ist nicht für alle barrierefrei. Und das ist so das Alltagsproblem, was man in Wien generell hat, auf der Uni.
Barrierefrei ist schneller mal gesagt. Man sieht das sehr gut bei den Toilettanlagen, das ist ein dummes Beispiel. Es genügt da stellenweise schon, wenn ein Griff dran ist, nur ein einziger Griff. Aber dann ist noch immer, es fehlt dann noch immer ein anderer Griff und die Toilette ist immer noch zu hoch. Und barrierefrei ist schnell mal ausgewiesen.
Gibt es noch andere Maßnahmen, die man bedenken muss, abgesehen jetzt von Barrierefreiheit bei Skripten, bei Vorlesungsunterlagen, bei den Bauten, die man erreichen muss, um wirklich barrierefreies Studieren zu ermöglichen?
Prüfungen sind so ein Thema, das hat bei mir recht gut funktioniert. Ich brauche aufgrund der Behinderung, weil ich meine Hände nur sehr langsam bewegen kann, längere Zeit beim Schreiben. Also habe ich immer ausgemacht, entweder prüft mich mündlich oder gebt mir eine Dreiviertelstunde länger Zeit und eine halbe Stunde. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Ja, aber es ist zum Beispiel auch bei anderen Behinderungen die Frage, zum Beispiel, ich hatte eine hörbehinderte Kollegin, der war schon mal das Problem. Also sie hat das eigentlich immer so gelöst, dass sie einen Dolmetscher mit hatte. Nur eine. Dann irgendwann wurde dieser Dolmetscher nicht mehr finanziert und in den Vorlesungen ein Dolmetscher war dann eher selten. Und sie hatte noch das Problem, wer übersetzt bei der, wie macht man das mit der Übersetzung bei der Prüfung, macht sie das auch?
Frau Dr. Plichter, Sie haben jetzt einerseits zustimmend genickt im ersten Teil, aber dann doch für mich scheinbar sichtbar widersprochen im zweiten Teil. Warum?
Es wird wiederholt bestätigt, dass die Barrierefreiheit eine vielschichtige Materie ist. Ich bin überzeugt davon, mit dementsprechenden guten Willen und Bewusstsein aller Beteiligten lässt sich jedes Gebäude, jede Infrastruktur so gestalten. Es gibt Designer, die Preise bekommen und dafür ausgezeichnet werden. Man kann das, glaube ich, alles so gestalten, dass sich alle halbwegs aufgehoben, angenommen und wohlfühlen. Dass das noch eine Weile dauert, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen heute. Das zweite ist die Barrierefreiheit für die Gebärdenden, für gehörlose Menschen. Da hat sich in den letzten 4 Jahren auch einiges geändert und mich hätte interessiert, wann diese Kollegin eben die Schwierigkeiten mit dem Gebärdensprachdolmetscher hatte.
Das ist an das genaue Jahr, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ungefähr. Könnte schon, also es kann sein, dass es noch nicht zu dem Zeitpunkt war, wo sich das verbessert hatte. Okay. Es war nämlich an vor 3, 4 Jahren.
Okay, also seit 2010 gibt es zuerst erprobt im Rahmen eines Modellversuchs die Servicestelle Gehörlos erfolgreich studieren, kurz GESTU, an der Technischen Universität Wien, eingerichtet auch im Rahmen der Leistungsvereinbarung 2013 bis 2015. Und in dieser Servicestelle werden zurzeit ca. 20, manchmal sind es 21 Studierende an Wiener Universitäten und Hochschulen, ich glaube, es ist auch eine von der Bodenkultur dabei, so betreut, dass sie überhaupt keine organisatorischen Arbeiten mehr machen müssen. Es werden alle Gebärdensprachdolmetscher organisiert, es werden Tutoren organisiert, die manchmal gebärdensprachkompetent sind, um das aufzuarbeiten. Also da hat sich viel getan. Ja. Ich weiß, dass es noch immer zu wenig ist. Das haben wir aber auch schon am Anfang gesagt, dass alles, was noch nicht vollkommen zufriedenstellend ist, an dem halt weitergearbeitet wird.
Also wir halten fest, steht der Tropfen höhlt den Stein?
Ja.
Hoffe ich.
Frau Weber, gibt es Ihre Studien folgend Fächer, die von behinderten Studierenden besonders häufig inskribiert werden? Kann man da eine statistische Aussage treffen über die Grundgesamtheit hinweg?
Ja, also häufigsten sind Studierende der Kunst und der Veterinärmedizin betroffen. Das sind auch sehr häufig Frauen. Oder beziehungsweise Frauen, die häufiger betroffen sind. Ja. Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder technische Studienfächer werden eher selten belegt. Auch an Fachhochschulen studieren eher weniger Studierende mit einer Beeinträchtigung.
Woran könnte das letzte Faktum liegen, also dass die Fachhochschulen scheinbar von weniger Studierenden mit Behinderung frequentiert werden? Gibt es dazu Theorien?
Also aus meiner Einschätzung würde ich jetzt vielleicht formulieren, dass an Fachhochschulen die Curricula doch relativ stark strukturiert sind und das für viele eine Schwierigkeit ist, diese modularen Studienstrukturen, also diesen Strukturen zu folgen, auch in der vorgegebenen Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal. Und es gibt also da weniger Flexibilität, sage ich jetzt mal, als in einem Universitätsstudium vielleicht. Ja.
Die letzte Frage, Abschlussfrage, weil wir sind schon ein wenig fortgeschritten von der Zeit her, würde ich gerne den Berufsaussichten mit Studium widmen, weil wir jetzt doch relativ viel über die Angebote gesprochen haben. Wie schaut es denn aus, Frau Mühlender, wenn ich jetzt mit einem Magistergrad in der Tasche die Universität verlasse, mit den Jobaussichten in Ihrer Situation?
Ich bin jetzt seit circa einem Jahr auf Jobsuche, hatte bisher in dem einen Jahr 3 Bewerbungsgespräche. Zu dem einen wurde ich eingeladen, weil ich die Behinderung nicht erwähnt habe. Also ich hätte eigentlich 4 gehabt, bei dem einen habe ich die Behinderung nicht erwähnt. Als ich die Behinderung erwähnt habe, wurde ich wieder aus. Man muss aber generell sagen, es ist für alle jetzt schwierig. Und ein akademischer Grad hat längst nicht mehr den Wert, den er früher zur Studienzeit meiner Eltern oder meiner Vorgeneration hatte, weil das merkt man schon daran, dass wenn ich zu einem Bewerbungsgespräch hinkomme, stolz meine Unterlagen präsentiere, wollten die das stellenweise nicht einmal sehen. Also die Abschlüsse und so wollten sie nicht mal sehen. Und ein Problem ist auch besonders, dass heutzutage sehr stark die Berufserfahrung eine Rolle spielt. Und da es mir aufgrund meiner körperlichen Beeinträchtigung nicht möglich war, wirklich viel zu arbeiten während meines Studiums, ich habe ein paar Praktika gemacht, kann ich nicht wirklich von Berufserfahrung sprechen, so wie sie heutzutage erwartet wird. Und das, glaube ich, ist schwierig beim beruflichen Einstieg, weil Berufserfahrung schon heute sehr, sehr wichtig ist und eine wesentlich größere Rolle spielt als akademische Grade. Noch schwierig ist, wenn man zum Beispiel keine 40-Stunden-Woche absolvieren kann, aufgrund der körperlichen Behinderung ein Jobangebot zu finden, was dem Stundenausmaß entspricht, was der Arbeitszeit entspricht. Für mich ist zum Beispiel schwierig, um 7 Uhr anzufangen. Ich fahre mit der U-Bahn und mit der Assistenz, da müsste ich um 5 Uhr aufstehen. Aber auch die Länge ist ein Problem. Wenn es halt sehr, sehr viele 40-Stunden-Jobs gibt und sehr, sehr wenige Teilzeitjobs, die sich noch auszahlen, ist es halt relativ schwierig. Ich habe stellenweise schon probiert mit 40 Stunden, es geht aber einfach gesundheitlich nicht gehen.
Aber ich würde noch gern in die Runde fragen, weil ich habe jetzt doch manchen nicken gesehen. Gibt es dazu noch Erfahrungen aus der Praxis, die Sie gerne beisteuern würden?
Also die von der BOKU, die Studierenden, die ich betreue, die sind noch nicht so weit, die sind so mitten im Studium und ich kann gespannt sein und bin aber sehr zuversichtlich, dass die jungen Leute einen guten Job bekommen.
Also ich kann aus der Studie oder Studiensicht jetzt auch nur für die Studierenden sprechen, aber es zeigt sich zum Beispiel auch im durchschnittlichen Erwerbseinkommen, wenn man jetzt also Studierende betrachtet, die neben dem Studium auch noch arbeiten. Als stärkstes Beispiel vielleicht Studierende mit chronischer Erkrankung, die zum Teil 20 Euro pro Monat weniger verdienen bei gleichem Erwerbsausmaß als Studierende ohne Beeinträchtigung. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch Barrieren, die sozusagen die Lebenssituation neben dem Studium betreffen. Ja.
Ergänzend zu dieser Studie, die jetzt gerade Frau Weber zitiert hat, haben wir ja auch eine qualitative Studie beim IHS in Auftrag gegeben. Und 2011-12 war das Akademikerinnen mit Behinderung. Und ich meine, da sind natürlich schon nachvollziehbare Ergebnisse herausgekommen, wie zum Beispiel, dass behinderte Akademikerinnen nicht ausbildungsadäquat beschäftigt werden. Das werden aber viele andere Akademiker auch nicht. Ja?
Ja, genau.
Es ist allerdings ein Plus, dass sie eine Ausbildung haben, und zwar so eine hohe Ausbildung, weil sie damit bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben. Aber was sich auch gezeigt hat, dass durch die Bank, also ABAC allein als Informations- und Beratungsstelle für behinderte Akademiker mag zu wenig sein. Es bräuchte auch in den Career Centers ganz einfach spezielle Informationsmöglichkeiten für Behinderte. Das hat sich eindeutig gezeigt.
Ich weiß nicht, und Alumni, dass sich auch Alumni-Verbände verstärkt dem Thema widmen, dass es eben auch Menschen gibt mit Behinderungen, die einen Hochschulstudium, also einen Abschluss haben. Und da ist ein bisschen noch zu wenig, finde ich, an Zusammenarbeit und Kooperation. Ja.
Also mit einem Wort, genügend Stoff für eine Folgesendung.
Ja.
Herr Schmuckerschlag, haben Sie noch eine Wortmeldung, die die Jobchancen von Menschen mit Behinderung betrifft? So gehört Ihnen das Schlusswort.
Was ich zu uns sagen wollte, also dadurch, dass wir ein bisschen Pionierarbeit leisten, gerade als Vollblinder, also Slavistik hat es wirklich noch nie gegeben in Wien, kann ich über Jobaussichten dementsprechend noch nichts sagen. Es ist nur so, dass der Kündigungsschutz, diese Verkürzung des Kündigungsschutzes, sozusagen als Erleichterung empfunden wird, wobei ich jetzt nicht weiß, was da die Studien sagen dazu.
Ich sage danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Genügend Stoff für eine Folgesendung haben wir sicherlich gesammelt. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie auch auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dierenbacher.